ARD Sounds.
Tja, ihr hört den Hufschlag von freigelassenen Pferden, ein Bild, das ich so beeindruckend finde. Pferde galoppieren über eine Dorfstraße in Frankreich, dunkler Qualm im Hintergrund. Auch die Tiere wollen den Flammen entkommen, die sich durch Südfrankreich fressen. Menschen müssen ihre Häuser verlassen, Campingplätze werden geräumt. Rund um Bordeaux und bei Lacanau liegt starker Rauch in der Luft. Frankreich erlebt Waldbrände so schlimm wie lange nicht. Und auch in Spanien kämpfen die Einsatzkräfte gegen gewaltige Feuer. Warum brennt es diesen Sommer so heftig? Was unterscheidet diese Brände von früheren Feuern und warum blicken die Helfer mit so großer Sorge auf die nächste Hitzewelle? Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Es ist Mittwochvormittag, der 29. Juli, der Tag, der möglicherweise entscheidend ist. Kai Rienecker ist für uns in Bordeaux unterwegs und jetzt mit mir verbunden. Hallo Kai.
Hallo Philipp.
Erzähl mal, wo bist du gerade und wie sieht's da aus, wenn du aus dem Fenster guckst?
Ja, ich habe gerade so eine Mini-Verschnaufpause wieder in unserem Hotel am Rande des Stadtzentrums von Bordeaux. Wir waren gestern den Großteil des Tages am Brandgebiet unterwegs und jetzt, wenn ich rausschaue, sehe ich blauen Himmel im Moment hier. Aber ich habe ja auch schon ein bisschen die Erfahrung der Vortage. Es ist nicht mehr so blau wie noch gestern und vorgestern, wo wir auch keinerlei Brandgeruch mehr in der Stadt hatten. Jetzt kommt so ein klein bisschen Brandgeruch gerade wieder. Also das passt auch so ein bisschen zur Situation im Brandgebiet.
Du bist heute in der Region unterwegs, du warst die vergangenen Tage unterwegs und hast dir einen Eindruck verschafft. Was würdest du sagen, wie ist die Lage im Moment und wo ist es besonders kritisch?
Ja, die Lage ist im Moment, glaube ich, so, dass man sagen kann, wir haben heute Nachmittag, heute Nacht wohl die entscheidenden Stunden, ob es gelingt, hier irgendwie das Ruder herumzureißen bei dem Brand. Wir haben ja jetzt gerade so ein paar, zwei Nächte hinter uns und einen Tag dazwischen, wo es relativ stabil war. Das heißt noch nicht, dass alles unter Kontrolle ist, sondern als wir da gestern durchgefahren sind, haben wir immer wieder diese großen Rauchsäulen gesehen an ganz verschiedenen Orten. Aber eben immer nur in dem Brandgebiet, wo es schon gebrannt hat. Die Brandfläche hat sich jetzt seit 2,5 Tagen nicht mehr weiter ausgedehnt. Nur haben wir gerade eine meteorologisch sehr ungünstige Entwicklung, denn es wird richtig heiß heute. Wir erwarten hier Temperaturen von 40 Grad und teilweise auch darüber. Und dann soll am Nachmittag auch, wie das hier in der Region so üblich ist, der Wind wieder von Seeseite her drehen, sodass er dann auffrischt, so auf 40 Stundenkilometer. Und dann kommt die entscheidende Zeit, glaube ich, für die Rettungskräfte. Dann geht's um die Wurst sozusagen.
Seit Wochen kämpfen Frankreich und Spanien gegen schwere Waldbrände. Und viele Feuerwehrleute sagen, so etwas haben sie noch nicht erlebt. Rund um Bordeaux mussten etwa 220.000 Menschen ihre Häuser oder Urlaubsunterkünfte verlassen. Westlich der Stadt und an der Atlantikküste sind inzwischen etwa 42.000 Hektar Land verbrannt. Zwei Feuerwehrleute kamen dort im Einsatz ums Leben. In Spanien trifft es vor allem die Region um Almeria. Ganze Orte mussten geräumt werden. Bei einem Großbrand in Almeria starben 14 Menschen. Insgesamt sind in beiden Ländern inzwischen mehr als 300.000 Hektar verbrannt. Einige Brände haben die Einsatzkräfte inzwischen etwas besser im Griff. Aber mit der nächsten Hitzewelle wächst die Sorge, dass alte Feuer wieder aufflammen und neue dazukommen. Also höhere Temperaturen, mehr Wind. Was macht den Helfern mit Blick auf die nächsten Tage da am meisten Sorgen, dass alles wieder angefacht wird?
Es ist eben vor allen Dingen das Wetter, ne? Das macht denen die meisten. Immer wieder hören sie das Wetter, wir können das nicht beeinflussen. Und was ja dann passiert ist, dass da so Verteidigungslinien, die sie praktisch in dem Wald jetzt bezogen haben, das ist so der Albtraum, wenn die überschritten werden. Da gibt es richtig militärisch, sind die organisiert auch und das ist dann auch da so, da gibt es eine erste Verteidigungslinie und eine zweite Verteidigungslinie. Da sind die ganzen Zisternen hingebracht worden, sind ja nicht nur Feuerwehrleute im Einsatz, auch ganz viele Bauern, Unternehmen,
Helfer.
Freiwillige Helfer, die sind alle vor Ort und die warten jetzt darauf und wie gesagt, das ist der kritische Moment, wenn da irgendeine Autobahn oder Route Departemental, so eine Kreisstraße überschritten wird, dann haben die Flammen wieder fressen, dann diese Kiefernbäume da, das sind ja stehende Streichhölzer sozusagen hier, dann geht es ruckzuck und als hier so die Hochphase war, da haben die ja teilweise in einer Stunde, muss man sich mal vorstellen, 1000 Hektar Wald vernichtet, die Flammen. So unkontrollierbar war die Situation. Und das steckt allen noch in den Knochen, die Angst davor.
Und da merkt man auch, wie schnell sich so ein Feuer ausbreiten kann, richtig? Also 2-3 Kilometer, das scheint vielleicht erstmal viel, aber ist womöglich in so einer Situation gar nicht so viel.
Absolut. Und da muss man eben auch sehr vorsichtig sein, wenn man selbst wenn man am Rand des Brandgebietes vorbeifährt. So ging es uns auch gestern. Wir hatten dann eine Tagesschau-Schalte und noch verschiedene andere. Und als wir wieder den gleichen Weg am Rand vorbei zurückfahren wollten, da hieß es auf einmal, nee, hier brennt es, hier geht es nicht mehr weiter. Also das kann im Grunde überall passieren und deswegen ist die Lage hier so schwierig vorhersehbar. Im Moment noch weiter stabil, aber Ungewissheit ist da überall und Sorge bei den Menschen, nicht nur bei den Rettungskräften natürlich auch, sondern auch bei den Menschen in der Region.
Gerade sind viele Urlauber in Frankreich, darunter auch viele Deutsche auf Campingplätzen zum Beispiel. Über die sprechen wir gleich noch, aber du hast sie gerade angesprochen, die Menschen, die dort leben. Wie ist dein Eindruck, wie erleben die diese Brände und was bedeutet dieses gewaltige Feuer denn eigentlich ja, für den Alltag der Menschen?
Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich, je nach Betroffenheitsgrad. Also wenn man hier in der Altstadt von Bordeaux unterwegs ist, dann hat man fast das Gefühl, es gibt ja überhaupt kein Problem.
Business as usual.
Man sieht ab und zu so Leute mit FFP2-Masken und fühlt sich so ein bisschen an die Corona-Zeit erinnert, wo die ersten damit angefangen haben. Aber wenn man sich da näher an das Brandgebiet heranmacht, dann zum Beispiel durch die evakuierten Orte fährt, das ist schon eine gespenstische Atmosphäre. Wir sind da gestern durchgefahren. Niemand.
Was
dann
sieht man da?
Vielleicht so, ja, da sieht man dann geschlossene Häuser, die Fensterläden sind zu, kein Mensch auf der Straße, ab und zu mal ein Polizeifahrzeug an irgendeinem strategischen Punkt, denn die Orte müssen auch vor Plünderungen und Einbrüchen geschützt werden. Man mag es kaum glauben, aber es gab schon Fälle davon. Es gibt Leute, die das ausnutzen. Und dann stehen zum Beispiel in einem Kreisverkehr, wie gestern mir begegnet sind, so 3 Helfer in gelben Warnwesten, die den Verkehr regeln, weil das sind Freiwillige aus dem Ort, die geblieben sind und die sich auskennen. Und das ist wichtig, weil diese Feuerwehrleute, die kommen teilweise, wir haben Wagen gesehen aus dem Finisterre, in der Bretagne, aus dem Elsass, die haben keinen Schimmer, wo sie da eigentlich langfahren. Die haben ihre Karten, aber das tut denen so gut, wenn da Leute sind, nee, hier diese Richtung, da brennt's. Und dann müssen die nicht überlegen, sondern können Vollgas geben. Das ist so ein bisschen die Atmosphäre dort, da brackern LKWs durch, Holztransporter. Da muss man auch als Journalist, wir dürfen durchfahren, weil wir eben von der Gendarmerie wurde uns das erlaubt, mit Presseausweis uns da ein bisschen dem Gebiet zu nähern. Aber wir müssen immer auch aufpassen, dass wir da keine Rettungskräfte behindern natürlich, immer schön auf Abstand oder zur Seite, weil die donnern da durch und dann kommt irgendwie ein Dutzend Feuerwehrwagen und das macht auch einen Höllenlärm mit Blaulicht und allem.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr an so einem Checkpoint ankommt, dann kurbelt ihr das Fenster runter und dann spricht man mit denen kurz, wie ist da die Stimmung, wie ist die Atmosphäre?
Ja, erstmal schauen die immer so ein bisschen
wer seid ihr denn?
Ernst und feindlich, so nach dem Motto, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Besatzung da? Wir haben auch ein französisches Kennzeichen als Leihauto. Wenn wir dann aber erklären, dass wir vom deutschen Radio und Fernsehen sind und ihnen dann noch unseren offiziellen Presseausweis entgegenstrecken, dann kommt meist ein Lächeln. Und sofort hier, okay, alles klar, fahrt weiter. Und das möchte ich auch mal betonen, alle Einsatzkräfte, denen wir begegnet sind, Gendarmen, Feuerwehrleute, trotz dieser angespannten Situation, die waren so nett und hilfsbereit immer. Also das ist mir persönlich auch so gegangen, dass ich das regelrecht schon erstaunlich fand, wie gelassen und hilfsbereit und freundlich die waren, selbst in Situationen, in denen wir evakuiert wurden, in denen ein Löschflugzeug gerade an uns vorbeiflog und uns teilweise auch getroffen hat mit diesen Flüssigkeiten, die da runterkommen. Ja, das ist ja nicht nur Wasser, was da runterkommt, das ist ja Teil mit chemischen Substanzen versetzt. Ein Kollege vom französischen Fernsehen, der hatte ein weißes Hemd an, das war dann rot gesprenkelt. Aber das sind dann eben die Verluste, die man da hinnehmen muss. Also die Gesundheitsgefahr war jetzt gering an der Stelle. Aber wirklich die Einsatzkräfte, Chapeau, die sind hier echt gut drauf und auch gut organisiert, habe ich den Eindruck.
Und das muss ja unglaublich anstrengend sein für die. Also die Hitze, die für so viel Trockenheit sorgt, die macht es wahrscheinlich auch unglaublich schwierig, in dieser Ausrüstung mit Helm und Schutzjacke da überhaupt zu agieren, oder? Wie halten die das aus?
Ja, das frage ich mich auch. Also wenn ich da schon mit T-Shirt stehe und so diese wüstenähnlichen Winde, die wir dann noch vor 3 Tagen erlebt haben bei 40 Grad, wenn die da um die Ecke kommen, wirklich kaum zu glauben, dann kommt da noch die Hitze des Brandes dazu. Das sind schon echte Helden, die da im Moment im Einsatz sind, die teilweise natürlich auch zwischendurch mal übermüdet waren, aber die hatten ja jetzt auch 2 Tage, wo sie sich ein bisschen ausruhen konnten, weil die Lage stabil war. Da konnte so ein bisschen das Schichtsystem funktionieren, was sie dann ja dann haben. Die sind heute Morgen, glaube ich, relativ ausgeruht und fit und alle bereiten sich sozusagen darauf vor, was jetzt kommt.
Was jetzt kommt. Die Menschen in der Region, hast du schon gesagt, sind erstaunlich gelassen. Die kennen vermutlich Waldbrände schon auch aus früheren Sommern. Was würdest du sagen, ist diesmal anders? Also was unterscheidet die Brände in diesem Sommer von denen der vergangenen Jahre?
Ja, wenn wir nochmal bei den Menschen bleiben, da gibt es eben auch die, die tatsächlich evakuiert wurden und ihre Orte, ihre Häuser, ihre Wohnungen verlassen mussten.
Und die vielleicht auch abgebrannt sind.
Die inzwischen, wo sie teilweise im Fernsehen sehen, wie die aussehen und teilweise und dann eben zerstört sind und auch komplett zerstört sind. Das war hier, ist des Öfteren passiert, dass Leute in einer Halle hier saßen, im Norden in der Messehalle, wo sie untergebracht wurden. Und dann sahen sie beim französischen Nachrichtensender BFM zum Beispiel ihr Haus in Trümmern. Das ging so weit, dass der Bürgermeister zum Beispiel der besonders betroffene Gemeinde Le Porche gesagt hat, ihr Journalisten, bitte achtet drauf, geht da nicht einfach hin und filmt das ab und sendet das, lasst uns da ein bisschen absprechen, wir wissen, wer schon wie Bescheid weiß. Das sind wirklich psychologisch ganz schwierige Situationen dann auch für die und das ist eben eine neue Dimension. Es gab immer schon so ein bisschen Evakuierung, aber eine so große Evakuierung mit über 200.000 Menschen, die gab es ja seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in Frankreich. Das haben ja auch die Regierungsseiten betont, das ist eine neue Dimension. Und wenn wir uns die Brandfläche anschauen, wir haben hier 42.000 Hektar verbranntes Land. Es gab hier vor 4 Jahren schon mal einen Brand, der wirklich einer der größten Brände war, den Frankreich auch kannte. Das waren 10.000 Hektar weniger. Und wenn man hier die älteren Leute fragt, also wirklich älteren Leute, dann sagen die, es gab mal diesen Brand von 1949. Und stimmt, der war noch ein bisschen größer, da waren es 10.000 Hektar mehr, die verbrannt sind. Aber so ganz weit sind wir jetzt davon auch nicht entfernt. Das ist sicherlich eines der größten Brandphänomene, das wir jetzt hier jemals in Frankreich und vielleicht auch in Europa hatten.
Erlebt haben. Aber lass mich nochmal nachfragen, warum sind diese Feuer gerade jetzt so heftig und auch so schwer unter Kontrolle zu bringen?
Ja, also erstmal haben wir die Ausgangslage. Das liegt ja auch schon auf der Hand, wenn es jetzt 2 Monate nicht regnet, wenn wir schon 3 Hitzeperioden haben und noch gar nicht im August angekommen sind, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, wenn der Wind weht, die Temperaturen bei 35 Grad liegen, das sind halt ideale Bedingungen für jedes Feuer. Da reicht ein kleiner Funken und diese auf dem Boden herumliegenden Kiefernadeln, das ist Zunder, das brennt sofort. Also für Feuer ideale Bedingungen. Aber dann kommt eben hinzu, dass hier auf einmal ein Feuer eingesetzt hat, was ja eine ganz neue Dimension hatte. Das Stichwort, ich bin kein Meteorologe, aber diese Wolkenformationen, die sich da gebildet haben durch die Hitze, nennt man Pyrocumulonimbus. Wir haben das auch selbst gesehen, das muss man sich so vorstellen, das ist kein schöner Vergleich, aber das war unsere erste Assoziation, das steigt dann praktisch aus der Rauchwolke oben nochmal wie so ein Atompilz nach oben, wirklich.
Eine zweite
ähnlich.
Wolke.
Eine hellere Wolke, von der man glaubt, oh, da ist ja vielleicht so eine Gewitterwolke, die sich da gerade aufbaut, ist aber keine normale Gewitterwolke. Das ist sozusagen eine Gewitterwolke, die das Feuer selbst kreiert und das soll teilweise bis in die Stratosphäre gehen. Und natürlich ist dann auch völlig unkontrollierbar, diese ganzen brennenden Teilchen, wo die überall hinfliegen, dann werden eigene Tornados da drin geschaffen, so Feuertornados. Manche haben auch das schöne, nicht so schöne Bild hier, wo sie sagen, das ist wie ein Feuerdrache, der dann über die Landschaft hinwegbricht. Und wir haben das auch selbst gesehen und erlebt. Also wir waren gerade unterwegs weg von dem Brandgebiet und suchten uns so einen Spot, wo ich eine Tagesthemenschalte machen sollte. Und dann wurde es immer dunkler. Es schlugen die Blitze auf einmal ein, obwohl es gar nicht regnete. Ascheregen ging über uns nieder und dann haben wir uns in so eine Autobahnraststätte geflüchtet und ja, war nicht der schönste Aufsagerplatz für die Tagesthemen, aber es ging halt nicht anders an der Stelle und wir waren heilfroh, da in Sicherheit zu sein. Die hatten schon geschlossen, haben uns trotzdem reingelassen. Das ist auch so Teil dieser Solidarität hier vor Ort, das ist ganz toll.
Dass man sich hilft.
Aber ja, total, das sieht man überall in den Aufnahmezentren, in der Stadt Bordeaux, aber vor allen Dingen auch in den kleinen Orten. Da kommen die Leute und bringen Sachen, die bringen alles, was sie übrig haben an Windeln, an Zahnbürsten, Essen, selbstgeschmierte Brote. Da sind ja nicht nur die Evakuierten, da kommen auch Feuerwehrleute vorbei, die werden gehätschelt, wie es auch nur geht. Frankreich ist ja so ein Land, das sich immer gerne beschwert. Ne? Die sind immer am Rumnörgeln so insgesamt. Das sagen sie auch selbst. Ich darf das als Deutscher sagen, nicht nur, weil ich mit einer Französin verheiratet bin, sondern auch, weil das hier in den Medien immer wieder thematisiert wird. So, aber bei sowas entsteht eine Solidarität. Funktionieren auf einmal Dinge, ohne dass man irgendetwas sagen muss. Das ist fantastisch. Also das ist das halbwegs das Schöne im Negativen, kann man sagen. Das wärmt vielen hier das Herz und gibt ihnen vielleicht auch die Energie, weiter gegen dieses Feuer zu kämpfen.
Dieses Jahr kommt vieles zusammen. Nach einem vergleichsweise feuchten Frühjahr ist viel feine Vegetation gewachsen, also Gras und anderes Gestrüpp. Dann kam die Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 40 Grad. Was im Frühjahr noch gewachsen ist, ist jetzt staubtrocken und zusätzlicher Brennstoff. Dazu kommt der starke Wind, der die Flammen und Funken kilometerweit vor sich herträgt. Riesige Feuer erzeugen sogar ihre eigenen Winde und werden dadurch noch unberechenbarer. Sogenannte Extrembrände oder Megafeuer. Auch der Klimawandel verschärft die Lage, weil Hitze und Trockenheit länger anhalten. Wie die einzelnen Brände entstanden sind, ist dagegen oft unklar. Vom defekten Traktor über Brandstiftung bis hin zu Zigarettenkippen oder Blitzeinschlägen kommt alles in Frage. Entscheidend ist heute aber oft nicht mehr der erste Funke, sondern warum daraus ein Feuer wird, das sich kaum stoppen lässt. Du hast gerade schon erzählt, wie erschöpfend und wie anstrengend die Arbeit der Feuerwehrleute, der vielen Helfer in Südfrankreich ist. Gibt es ausreichend Unterstützung auch von staatlicher Seite oder andersrum gefragt, woran fehlt es den Helfern eigentlich gerade?
Ja, es wird immer viel über die Löschflugzeuge hier in Frankreich gesprochen. Das ist eine alte Diskussion, die nicht von diesem Jahr ist. Ist ja auch nicht der erste Brand in diesem Jahr. Wir haben ja schon ganz viele gehabt. Und die Hauptkritik an der Regierung ist immer, es gibt zu wenige von denen, vor allen Dingen von den Canadair-Löschflugzeugen.
Das sind diese gelb-roten, glaube ich, ne? Die dann auf dem Fluss
landen. Genau, die sind sehr effektiv. Die können nämlich, es geht ja gar nicht um die Größe eines Löschflugzeugs. Zum Beispiel wurde hier sehr symbolisch ein A400M-Transporter zum ersten Mal eingesetzt, der halt eine wahnsinnige Menge an Flüssigkeit runterwerfen kann. Aber der muss auch eine Stunde fliegen, um sich wieder aufzufüllen und dann wieder zurückkommen. Da kann so eine kleine Canadair-Maschine viel mehr pro Stunde an Wasser runterwerfen. Und die Dinger sind eben entscheidend. Aber von den, ich weiß nicht, 12, die Frankreich im Moment hat ungefähr, sind irgendwie nur 4 einsatzfähig gewesen oder 5, weil da schon durch die früheren Feuer Wartungsprobleme waren, die Firma nicht hinterherkam. Und eigentlich sollte die Regierung schon viel mehr bestellt haben. Das war das Versprechen auch von Macron. Das hat er wohl dann nicht gehalten. Also das sind natürlich Kritikpunkte, die ganz konkret sind und man auch nicht so leicht von der Hand weisen kann. Ich habe aber das Gefühl, auch nachdem, wenn ich hier so mit den Leuten spreche, auch mit den Rettungskräften, der Kampf gegen das Feuer wird vor allen Dingen am Boden gewonnen. Also die Löschflugzeuge, die sind dann ergänzend und natürlich tut das gut, wenn da nochmal was kommt, aber wir haben das selbst erlebt. Wir waren direkt an einer Autobahn, die da sozusagen gehalten werden musste und dann haben wir selbst auch ein bisschen davon abgekriegt, von diesem Löschprodukten, die darunter geworfen wurden. Das verdunstet ja schon fast in der Luft, wenn es so warm ist. Also da kommt nicht viel am Boden an. Und wenn man dann aber am Boden die Aktivität sieht, die da entfaltet wird, wo jetzt tausende Menschen Schneisen in den Wald hauen, da werden wirklich reihenweise die Kiefern weggesenzt durch professionelle Unternehmen, die mehr oder weniger konfisziert wurden vom Staat. Die sorgen dann dafür, dass es da Schneisen von teilweise 100 Metern durch den Wald gibt, um die Flammen eben aufzuhalten. Und ich glaube, das ist eine sehr effektive Arbeit. Und davon wird es hinterher abhängen, dass man diese Linien hält, um den Brand eben einzudämmen und dann Stück für Stück unter Kontrolle zu bekommen.
Gibt es denn, hörst du sowas, Stimmen, die sagen, der Katastrophenschutz, der ist bei uns einfach nicht richtig aufgestellt angesichts der Dimension und der Größe dieser Brände? Ja. Oder ist das inzwischen so groß, dass selbst eine gute Vorbereitung vielleicht kaum noch diese Feuer beherrschen lässt?
Also ich glaube, wenn wir jetzt Präsident Macron mit dabei hätten in unserer Sendung und
hat ihn leider fragen nicht würde, zugesagt.
Ehrlich, ja, aber der würde bestimmt sagen, natürlich reicht das nicht aus, aber hätten wir ahnen können, dass das diese Dimension dieses Jahr erreicht. Also Frankreich ist auch überrascht worden von der frühen Hitzewelle, da waren noch die ganzen Vorbereitungen nicht fertig. Man hätte natürlich sagen können, okay, der Klimawandel ist jetzt nicht von diesem Jahr, das wissen wir schon etwas länger, dass das kommt. Man hätte sich darauf einstellen können, völlig klar. Aber das ist auch jetzt dieses Jahr eine Dimension, an Feuern, eine Gewalt. Wir haben hier praktisch täglich zwischen 20 und 40 echten Feuern in Frankreich parallel. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann wissen die gar nicht, wo sie zuerst hinfahren sollen mit ihren Einsatzkräften. Und dann können sie sich halt oft nur auf die Großen konzentrieren und hoffen, dass die Kleinen irgendwann wieder von alleine ausgehen. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, da wären viele Länder in der EU überfordert mit so einer Herausforderung.
Mhm. Kai Rinecker ist in Bordeaux und berichtet über die krassen Waldbrände in Südfrankreich. Kai, lass uns mal über die Urlauber sprechen. Es gibt diese wirklich irren Bilder von Menschen, die unter Sonnenschirm am Strand sitzen oder ihr Kind auf dem Arm haben und da so Richtung Feuersbrunst gucken. Am Horizont steigt eine riesige Rauchwolke auf. Was würdest du sagen, wie sicher sind die Urlauber oder wie unsicher sind die Urlauber im Moment?
Ja, ich glaube, die Urlauber, die unmittelbar in Gefahr waren, die sind alle evakuiert worden. Und das läuft auch sehr gut, muss man sagen. Wir haben das ja auch selbst mitbekommen. Dann klopfen die Gendarmen entweder am Campingplatz oder sie
machen das Zelt auf.
Alerts, SMS-Alerts für alle. Das ist so, wie man sich das im Film vorstellt. Wir waren am Supermarkt und auf einmal klingeln überall die Handys und du kriegst es nicht aus und das geht einem durch Mark und Bein. Also die haben frühzeitig evakuiert. Da waren, glaube ich, wenige in unmittelbarer Gefahr, wobei es dann doch knapp war am Cap Ferret teilweise. Aber die Leute, die jetzt noch dort sind, die sind eben nicht in unmittelbarer Gefahr. Je nach Windrichtung muss man sagen, müssen sie natürlich aufpassen, was so die Luftqualität angeht, denn das ist so die unbekannte Gefahr, die man nicht so richtig mitkriegt. Man merkt so einen Brandgeruch in der Luft, aber es sind dann eben auch sehr hohe Feinstaubbelastungen. Die Schwellenwerte sind da alle überschritten worden in den vergangenen Tagen hier im Großraum. Diese Wolke ist ja auch weitergezogen über Frankreich. Also selbst im Südelsass wurde davon berichtet, dass man da was von gerochen hat und inzwischen auch an der Mittelmeerküste. Da steigt ja ganz weit hoch. Also insofern, selbst wenn man da relativ weit von entfernt ist, so ganz frei von Risiken ist das nicht. Und da muss sich halt jeder selbst fragen, ob er in so einer Umgebung dann noch in Ruhe Urlaub machen kann oder nicht vielleicht lieber woanders hinfährt, gerade als Campingplatzbesucher oder auch den Urlaub vielleicht abbricht.
Ganz praktisch, dein Rat, wer jetzt dort ist oder wer in den nächsten Tagen nach Frankreich reisen will, der sollte fahren oder sollte genau gucken, wo er hinfährt?
Also Frankreich generell, das ist sicherlich insofern kein Problem, als man einfach nur gucken muss, wo gibt es im Moment keine Brände. Ich meine, das ist ja auch nicht neu, dass es in Frankreich Waldbrände gibt. Die gab es ja schon seit Jahrzehnten. Man muss sich immer gut informieren vorher. Aber was jetzt so speziell die Region hier in Bordeaux angeht, da sollte man sicherlich so den Westen von Bordeaux zwischen dem Becken von Arcachon und der Stadt selbst, den sollte man schon großräumig meiden. Eben auch nicht nur wegen der Brandgefahr, sondern wegen der Luftqualität. Wenn man da ein bisschen weiter entfernt ist, dann kann man da sicherlich auch noch hinfahren. Aber das A und O ist erstens sich sehr gut informieren vor der Anreise. Am besten öffentlich-rechtliche Radiosender hören, da kriegt man sehr viele gute Informationen. Aber auch natürlich, wer Französisch spricht, der kann dort gut auch bei den Behörden Informationen finden. Und dann ist wichtig, wenn man sich irgendwie einem Gebiet nähert und man kriegt irgendwelche Anweisungen von Behörden oder SMS-Alerts, sofort folgen und nicht irgendwie was in Frage stellen oder muss das denn jetzt sein und so. Die wissen schon genau, was sie hier tun. Das ist meine Erfahrung. Die sind freundlich, aber sehr bestimmt. Und da muss man den Anweisungen dann auch Folge leisten, weil es ist für die eigene Sicherheit und da ist auch kein Spaß dann zu verstehen. Die haben die Situation anders im Griff, als man sie selbst beurteilen kann.
Kai, wir sprechen gerade Mittwochvormittag, kurz vor 12 Uhr. Wie geht's jetzt weiter und was befürchten die Helfer für die nächsten Stunden und Tage?
Sie fürchten die hohen Temperaturen, die jetzt heute Abend irgendwann bei 40 Grad sein werden. Der Wind, der ortstypisch auf einmal von Windseite aufleben wird hier und vielleicht bis zu 40 Stundenkilometer wieder bekommt. Im allerdümmsten Fall könnte das die Feuer wieder richtig anfachen. Und dann ist das auch die ungünstige Windrichtung, die alles auf Bordeaux zutreibt. Das Brandgebiet ist ja so bis 15, 20 Kilometer vor Bordeaux in den Tagen davor herangerückt, auch wenn es jetzt im Moment stabil ist. Also dieser Abend, dieser Nachmittag und die nächste Nacht werden entscheidend sein, ob, wie es die Präfektin hier so schön sagte, der Riese, L'Ogre heißt es auf Französisch, ob der Riese, der jetzt so sozusagen auf einem Knie zu Boden gegangen ist, ob man den jetzt ganz zu Boden kriegt oder ob er es schafft, irgendwie wieder aufzustehen. Das ist jetzt die entscheidende Zeit, würde ich sagen.
Und so etwas wie die Evakuierung von Bordeaux, ist das ein realistisches Szenario oder muss man das im Moment nicht fürchten?
Im Moment gibt es dafür keine konkreten Pläne, das hat der Bürgermeister auch deutlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass es hier eine Brandgefahr geben würde, sondern hier würde eben die Luftqualität das Problem sein. Und wenn es jemals ein solches Szenario geben würde, dann würde auch nicht sofort irgendwie die gesamte Metropolregion wahrscheinlich geräumt werden. Das sind ja 1 Million Menschen, das ist eine logistische Herausforderung. Das kriegt man auch nicht so hin, sondern würde man eben Stück für Stück die Gemeinden in der Nähe evakuieren, wie das auch schon geschehen ist. Und der letzte Trend war ja sogar, dass dort einige wieder nach Hause zurückkehren konnten. Insofern glaube ich, ist jetzt die Stadt Bordeaux im Moment noch nicht das ganz große Thema. Aber die Lage ist weiter heikel und kann sich auch schnell nochmal wieder in den nächsten Stunden ändern.
Mhm. Kai, zum Ende sag nochmal, Waldbrände, die haben wir auch in Deutschland, gibt es in vielen europäischen Ländern im Sommer. Können wir uns was abgucken? Muss es vielleicht auch eine engere europäische Koordination geben?
Ja, das wäre natürlich super, wenn die EU insgesamt deutlich mehr Löschflugzeuge hätte, die man situationsbedingt dazu in ganz großen Feuern schicken könnte.
Wir haben ja auch so große Airbus-Maschinen, ne? Die könnte man eventuell auch umrüsten.
Eine ist sogar hier jetzt im Einsatz, allerdings nicht als Lösch, die sind nicht als Löschflugzeuge umgebaut, sondern es ist ein Flugzeug, was praktisch Wasser mitführen kann, um deutsche Hubschrauber zu versorgen, die hier zwei davon im Brandgebiet jetzt auch schon im Einsatz sind. Da gibt es dann 8 europäische Länder, die hier inzwischen Material und Flugzeuge geschickt haben. Das ist sicherlich ein Instrument, was ausgebaut wird, was ja auch inzwischen ganz gut funktioniert. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir in eine, wie bei der Hitze, in eine gewisse Systematik hereinkommen. In Frankreich wird durch den staatlichen Wetterdienst Météo France täglich gesagt, welches Departement, das ist ja bei uns sowas so etwas größer als so ein Landkreis, welches jetzt in welcher Hitzestufe ist oder in welcher Waldbrandgefahrstufe, das kann man wirklich ganz transparent immer gucken und sich damit informieren. Information ist ja wirklich die halbe Miete und ich glaube, dass wir da in Deutschland vielleicht noch nicht das Thema bisher ernst genug genommen haben.
Information ist die halbe Miete und in Bordeaux in Südfrankreich sind die nächsten Stunden entscheidend, sagt Kai Rienecker für uns vor Ort. Kai, ich danke dir sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast neben Tagesschau, Tagesthemen. Morgenmagazin war bestimmt auch dabei, um auch mit uns über diese schrecklichen Brände zu sprechen. War ausgesprochen eindrücklich. Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Ja, Südeuropa wappnet sich für die nächsten heißen Tage. Wie sich die Lage entwickelt, verfolgen wir natürlich weiter in der Tagesschau, in den Tagesthemen und vor allem heute im Weltspiegel Extra im Ersten und der ARD-Mediathek. Unsere ARD-KorrespondentInnen waren vor Ort und haben sich selbst ein Bild gemacht. Wie kämpfen die Feuerwehrleute gegen das Feuer? Welche Ursachen und Lösungen kann es für die jährlichen Brände geben? Und wie gehen BewohnerInnen dieser Regionen, deren Hab und Gut bedroht sind, aber auch Urlauber, mit den Bränden um? Das Weltspiegel Extra, Waldbrände in Europa. Die Lage in Frankreich und Spanien findet ihr heute Abend, Mittwoch, den 29. Juli ab 20.30 Uhr in der ARD Mediathek. Das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Danke, dass ihr heute dabei wart. Lasst gerne ein Like da, abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Darüber freuen sich Theo Weiß, Philipp Weber, Caroline Mennerich, Anna Storch und ich, Philipp Abresch.